Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Wir heißen Sie herzlich willkommen beim Magazin von Radio Slowakei International. An diesem Samstag blicken wir auf die folgenden Themen der vergangenen Tage zurück. Mit Kai Zeisberg werfen wir einen Blick auf die slowakische Nationalhymne. Marika Antaschová widmete sich der Entwicklung der Zivilgesellschaft in der Slowakei. Im letzten Beitrag berichtet Kerstin Plaschke-Jakubik über den Mathematiker, Physiker und Erfinder Josef Maximilian Petzval und sein Museum. Juraj Pavlovic am Mikrofon und Abdulgani Arud am Mischpult wünschen Ihnen angenehmes Zuhören. Kai Zeisberg beschäftigt sich mit der slowakischen Nationalhymne, die auf einem alten Volkslied basiert und die nun im Auftrag des Kulturministeriums neu arrangiert werden soll.
Radio Slowakei International. Hautnah dran.
Das ist das Volkslied Kopala Studienku, Sigrub ein Brünnlein. Berühmt wurde dessen Melodie als die der slowakischen Nationalhymne. Den Text schrieb im 19. Jahrhundert Janko Matuška. Er ist der sogenannten Stur-Generation zuzuordnen und schrieb meist patriotische Gedichte, Prosa und Drama. Nach den Revolutionen von 1848-49 hörte er auf zu schreiben und arbeitete als Gerichtsbeamter. Ludovic Stur war eine herausragende Persönlichkeit der slowakischen Nationalbewegung. Als Philologe, Schriftsteller und Politiker im Kaisertum Österreich kodifizierte er die Grundlagen der heutigen slowakischen Schriftsprache und hatte es dabei nicht leicht. 1843 wurde er beispielsweise wegen anti-ungarischer Aktivitäten aus dem evangelischen Lyzeum in Pressburg entlassen und nach der öffentlichen Proklamierung seiner Forderungen nach Gleichberechtigung für die slowakische Sprache in Ungarn sogar per Haftbefehl gesucht. Dennoch war es Stur gelungen, den Grundstein für eine sprachliche und somit auch kulturelle und nationale Emanzipation des slowakischen Volkes zu legen. Einer seiner Mitstreiter war eben jener Dichter Matuška, erklärt Marian Gladisch von der Pavol Josef Šafarik Universität in Košice.
Das literarische Schaffen von Janko Matuška hing sehr eng mit den Aktivitäten der Generation von Ludovic Stur zur Emanzipation der slowakischen Nation zusammen. Eines der Ergebnisse ist auch der patriotische Text mit dem Titel Dobrovolnicka, das Freischärlerlied, den wir heutzutage als Staatshymne der Slowakischen Republik kennen.
Über der Tatra zucken Blitze, so die erste Textzeile, und an späterer Stelle heißt es: Unsere Slowakei hat bisher fest geschlafen, aber Donnerblitze erwecken sie. Ein trefflicher Text bis heute, wobei man aus diesem Gedicht nur die ersten zwei Strophen übernommen hat. Eigentlich gibt es dort noch zwei weitere Strophen, darin kommt etwa vor: Wer sich als Slowake fühlt, der soll zum Säbel greifen und zu uns kommen. Die Slowakei steht auf und zerreißt ihre Fesseln. Es lebe Mutter Slava. Die Musikwissenschaftlerin Andrea Meštjanova erklärt, dass schon 1851 im Gedicht eine erste kleine Anpassung vorgenommen wurde.
Daniel Lichard griff in den Text ein und änderte das ursprüngliche Pronomen oni, dritte Person Plural Maskulin belebt, in oni, dritte Person Plural Maskulin unbelebt. Damit werden düstere Kräfte, die der Nation gegenüber feindlich eingestellt werden gemeint. Das sind die schlagenden Donner und die Blitze, die das Volk wecken sollten, über die in der nächsten Strophe gesungen wird.
"1918 wurde dieses Gedicht von Matuschka zum ersten Mal als Staatshymne kodifiziert und zu einer Insigne der ersten tschechoslowakischen Republik.
Das war die separate slowakische Hymne, die nach dem tschechischen Part folgte. 1930 kam es zu einer Korrektur in dem Sinne, dass es sich um ein Ganzes handeln sollte, um eine Staatshymne. Zwei Lieder wurden zu einer Hymne erklärt. Noch in den 1990er Jahren haben wir in der Schule gelernt, dass es "Halten wir an, Brüder" heißt. Aber mittlerweile wird an dieser Stelle "Halten wir sie auf, Brüder", sie im Sinne von diejenigen gesungen.
"Halten wir sie auf, Brüder", sagen manche auch heute. Denn aktuell ist das Kulturministerium unter der Leitung von Martina Šimkovičová, einer Nominantin der slowakischen Nationalpartei SNS, dabei, die Staatshymne neu arrangieren zu lassen. Bevor wir auf die kritischen Stimmen zu dieser, laut der Ministerin als Überraschung für das slowakische Volk gedachten Aktion kommen, muss man zunächst einmal sachlich feststellen, dass man auch etwas, was gut ist, manchmal noch besser machen kann. Das gilt gerade auch für die Staatshymne, wie die Musikwissenschaftlerin Andrea Mešťanová weiß.
Zaznamenané máme v roku 1864 úpravu od Jana Levoslava Bellu.
Aus den Aufzeichnungen kennen wir eine musikalische Bearbeitung von Jan Levoslav Bella aus dem Jahr 1864. Er hat das Lied in B-Moll für einen Mengechor arrangiert und dabei auch den Namen in Slovenskov Stava, die Slowakei steht auf, abgeändert. Bella hat etwas später auch eine Harmonisierung für vier Stimmen geschrieben. 1934 entstand dann auch die Version für einen Chor.
Das hymnische Lied hat eine relativ freie musikalische Form, aber eben ein sehr einprägsames melodisches Motiv.
So ein synkopierter Rhythmus, eine Art Unregelmäßigkeit, die in Volksliedern häufig anzutreffen ist, verleiht dem Lied einen ganz anderen Zauber. Viel hängt zum Beispiel auch von der Wahl des Tempos ab. Spielt und singt man es in einem schnelleren, marschähnlichen Tempo, entsteht plötzlich eine ganz andere Musik. Aber das innere Metrum kann durchaus auch langsamer und ruhiger fließen. Der angewendete Zeitpuls kann die Ausstrahlung des Lieds maßgeblich verändern.
Selbst so ein moderner Internet-Remix kann diesem musikalischen Juwel nichts anhaben. Damit wären wir noch einmal beim geplanten Neuarrangement, für das der Komponist und Dirigent Oskar Roža ein Projekthonorar von 20.000 Euro erhalten soll. Hinzu kommen 26.500 Euro zur Deckung der Kosten für die Anfertigung einer Tonaufnahme. Eine Menge Geld in Zeiten der staatlichen Haushaltskonsolidierung und Sparmaßnahmen an allen Ecken und Enden, gerade auch in der Kultur, meinen die Kritiker. Dass das Ministerium die Zahlen überhaupt bekannt gegeben hat, hat einiges an Zeit und öffentlichem Druck gebraucht. Da hat es ganz schön geblitzt und gedonnert über der Tatra und in der Kulturszene. Aber wozu soll das Ganze nun eigentlich gut sein? Das neue Arrangement der Hymne wird symphonischer, monumentaler und fantasievoller sein, teilte die Leiterin der Kommunikationsabteilung des Kulturministeriums mit und fügte hinzu, dass man die Hymne mit der neuen Version auch jungen Menschen zugänglicher machen möchte. Das Ergebnis werden wir voraussichtlich in der Silvesternacht zum ersten Mal zu hören bekommen. Angeblich soll auch der Schluss der Hymne, die bisher auf einem Mollakkord endet, in das angeblich optimistischere Dur geändert werden, was aus musikwissenschaftlicher Sicht umstritten ist. Denn dass Dur fröhlich und Moll traurig seien, ist einigermaßen ein Laienirrglaube, wie der Kinderchor des slowakischen Rundfunks wunderschön hörbar macht. Da wir aber weder ein musikwissenschaftlicher Fachkanal noch eine Satire-Sendung sind, lassen wir es damit bewenden. Und zwar mit der Titelmusik aus einer Doc-Film-Serie von Lucia Kaschowa aus dem Jahr 2018, die sich mit den damaligen Ex-Regierungschefs der Slowakei nach der Wende befasste. Darin wurde auch die Hymne aufgegriffen und künstlerisch kolportiert.
Radio Slowakei International.
Organisationen, Netzwerke und Gruppen, die unabhängig von staatlichen Institutionen agieren, spielen eine wichtige Rolle in demokratischen und pluralistischen Gesellschaften. Wie sich die Zivilgesellschaft in der Slowakei entwickelt, hat Marika Antaschowa in ihrem Beitrag untersucht.
Diesen Monat haben wir den 35. Jahrestag der sanften Revolution in der Slowakei begangen. Demokratie und Zivilgesellschaft standen damals im Mittelpunkt. Auch heute noch lernt man hierzulande, wie man sich als Bürger aktiv einbringen kann. Wie steht es um die Zivilgesellschaft in der Slowakei? Diesem Thema ging die Moderatorin des slowakischen Rundfunks Eva Sladková nach. Die Zivilgesellschaft ist der Raum zwischen den Familien und den Einzelnen sowie zwischen dem Staat und der Geschäftswelt. Diesen Raum füllen Menschen, indem sie versuchen, aktiv zur Lösung der Probleme um sich herum beizutragen, die Qualität ihres Lebens zu verbessern und andere gemeinwohlorientierte Ziele zu erreichen, sagte die Soziologin vom Institut für öffentliche Fragen IVO Zora Butorová.
Vor der sanften Revolution hat man den Begriff des aktiven, engagierten Bürgers eher abwertend gedeutet. Die Gesellschaft hat damals von oben herab versucht, die Menschen in Aktivitäten zu organisieren, die oft nicht freiwillig waren und den Eindruck erwecken sollten, dass alle auf der gleichen Welle schwimmen und die Gesellschaft sich positiv entwickelt. Trotz der Brigaden und Aufmärsche hat sich aber auch in der Zivilgesellschaft einiges getan. Es spielte sich oft in der sogenannten Grauzone oder unter Dissidenten ab. Dies war in der Slowakei zwar nicht so stark ausgeprägt, aber schon damals versuchten einige Menschen Dinge zu tun, die eine Verbesserung bewirken würden. In der Slowakei gab es zum Beispiel eine sehr starke Tradition des bürgerlichen Engagements für den Umweltschutz, das dann eine wichtige Rolle in der Revolution gespielt hat.
Die Zivilgesellschaft und das Bürgerengagement sind das Immunsystem der Demokratie, meint die Mitbegründerin und Leiterin des Instituts für aktive Bürgerschaft, Institut Präaktivne Občianstvo, Jana Feher-Pataki-Kuzmová.
Diese Immunität hilft uns, die Momente zu erkennen, in denen wir als Gesellschaft von den gemeinsamen Werten einer Richtung oder unserer gemeinsamen Zukunft abweichen.
Jana Feher-Pataki-Kuzmová ist die Autorin des Konzepts Schulen, die die Welt verändern und Begründerin des Programms, das im Vorjahr vom Europäischen Parlament mit dem Europäischen Bürgerpreis ausgezeichnet wurde. In ihrem Bürgerverein versucht sie, insbesondere junge Menschen zu aktiven Bürgern zu erziehen. Wie sie aber erklärt, steht bei den engagierten Bürgern nicht das Alter im Vordergrund, sondern die Persönlichkeitseigenschaften und das Interesse daran, wohin sich die Gesellschaft entwickelt.
Ich möchte eines über junge Leute sagen. Es ist vielleicht auch in dem Zusammenhang wichtig, dass gerade die junge Generation vor 35 Jahren die treibende Kraft hinter dem Wandel war, den wir heute zum Glück leben. Als wir in unserem Institut vor 3 oder 4 Jahren eine Umfrage unter Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 9 und 21 Jahren durchführten, stellten wir fest, dass 44% von ihnen nicht daran glaubten, die Dinge um sie herum verändern zu können. Diese Zahl ist seit 2017 um fast die Hälfte gestiegen, was ich sehr traurig finde. Es ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Zum Beispiel, junge Menschen haben das Gefühl, dass ihnen niemand zuhört. Man sagt zu ihnen, du bist jung, du verstehst das nicht. oder sie haben nicht genug Macht und Geld. Die Mädchen spüren noch dazu das Phänomen der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern. In diesem Zusammenhang halte ich es natürlich für wichtig, die jungen Menschen zu unterstützen. Aber das bürgerschaftliche Engagement an sich ist unabhängig vom Alter.
Anfang der 1990er Jahre hatte man eine etwas naive Vorstellung, dass sich die Entwicklung dank den jungen Generationen, die bereits unter demokratischen Bedingungen leben würden, linear verbessern würde, sagt Zora Butorova. Man setzte voraus, dass junge Menschen aktiver sein und sich stärker engagieren würden, aber es zeige sich, dass dies nicht der Fall ist.
Bis heute hält das sogenannte Gefühl der erlernten Hilflosigkeit an, dass die Macht weit weg von einem entfernt ist, sich nicht beeinflussen lässt und dass es keinen Sinn hat, sich zu engagieren. Natürlich kann man das nicht verallgemeinern. Es hängt sehr stark vom Umfeld ab. Bei den jungen Menschen liegt es daran, welche Schule sie besuchen, welche Vorbilder sie um sich herum haben, ob sie Menschen sehen, die die Welt verbessern wollen. Das Gefühl der Hilflosigkeit ist nicht angeboren, man kann daran arbeiten. Aber eines ist sicher, sorgt man nicht dafür, dass auch die mittlere und ältere Generation junge Menschen dazu inspirieren kann, Dinge zu ändern, werden junge Menschen nichts bewegen.
Wie Zora Butorova sagt, tut das ein Teil der mittleren und älteren Generation schon. Wenn sie die Situation vor November 1989 mit der heutigen Lage vergleicht, sieht sie ein verzweigtes Netz von verschiedenen Bürgervereinen, Organisationen und Initiativen, an denen auch junge Menschen beteiligt sind. Am Anfang gab es eine vielversprechende Zeit, als die Föderale Versammlung in der Tschechoslowakei grundlegende Gesetze zur Versammlungsfreiheit und zum Petitionsrecht verabschiedete, erklärt Zora Butorová.
Potom ale po vzniku Slovenskej republiky a nástupe vlády Vladimíra Mečiara.
Aber dann, nach der Gründung der Slowakischen Republik und dem Amtsantritt der Regierung von Vladimír Mečiar, erlebten wir, was für nicht-demokratische Gesellschaften, die autoritären Tendenzen unterliegen, charakteristisch ist. Diese Machthaber versuchen als erstes, die Zivilgesellschaft einzuschränken. Bereits damals musste die Zivilgesellschaft Widerstand leisten. Andererseits sprachen wir von einer Zeit der Stärkung der Zivilgesellschaft, weil sie daraus gestärkt hervorging. Im Jahr 1998 gelang es dann auch, dank der Zivilgesellschaft, Mečiars Regime und seine Regierung zu stürzen. Danach gab es Phasen des Aufstiegs und des Niedergangs. Ein Teil der Zivilgesellschaft wurde auf jeden Fall zu einem Partner des Staates, obwohl sie niemals völlig gleichberechtigt war, selbst bei der Bereitstellung von Sozial- oder Gesundheitsdiensten. Andererseits kristallisierte sich auch ein Teil der Zivilgesellschaft heraus, der versucht, die Macht zu kontrollieren, Vorschläge zur Lösung bestimmter Probleme mit sozialen Innovationen zu unterbreiten oder die Ideen der Toleranz und des Respekts für Andersartigkeit zu fördern. Initiativen und Vereine, die in diese Richtung gehen, weckten in einem Teil des politischen Umfelds erheblichen Unmut und tun dies auch heute noch.
In einigen Perioden nimmt das bürgerschaftliche Engagement in der Slowakei zu. Dies kommt laut Zora Butorová oft zu der Zeit vor, wenn die Zivilgesellschaft unter Druck steht und sich bedroht fühlt, wie zum Beispiel nach der Ermordung des Enthüllungsjournalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kušnírová.
To bolo obdobie veľkého takého občianskeho vzopätia. No a niečo podobné zažívame.
Es war die Zeit des großen bürgerlichen Widerstands. Nun erleben wir etwas Ähnliches. Es gibt die Plattform Offene Kultur. Man bereitet einen Streik, sogar einen scharfen Streik von Menschen im Kultursektor vor. Verschiedene Initiativen versuchen, sich gegen die Einschränkung der Zivilgesellschaft zu stellen. Wir befinden uns also wieder in einer Phase, in der man das Erreichte verteidigen muss. Man muss sich dagegen wehren, dass Menschen, die auch in der Zeit zwischen den Wahlen in dieser Gesellschaft Dinge voranbringen und die Lebensqualität verbessern wollen, so abgestempelt werden, dass sie die Wahlergebnisse nicht respektieren würden. Man muss betonen, dass Bürgerbeteiligung nicht allein heißt, an Wahlen teilzunehmen, sondern dass es in der gesamten Zeit zwischen den Wahlen einen riesigen Spielraum dafür gibt, die Qualität unseres Lebens zu schützen.
Die Formen der aktiven Bürgerschaft entwickeln sich im Laufe der Zeit, so wie wir uns als Gesellschaft entwickeln und welche Möglichkeiten wir haben, sagt Diana Feher-Pataki-Kuzmová.
Eine dieser Formen ist die Aktivität in den sozialen Medien, wobei ich bemerken will, dass Hass keine aktive Bürgerschaft ist. Aktive Bürgerschaft kann eine konstruktive Diskussion oder vielleicht das Verzieren des Profilbildes mit einer Flagge oder einem Slogan sein. Eine traditionelle Form ist sicher auch die Teilnahme an Protesten und Kundgebungen. Es bedeutet auch, sich für Dinge zu interessieren, Podcasts zu hören, Informationen nachzuschlagen. Weiter zählen verschiedene Spendenaktionen, Engagement in Nachbarschaftsgemeinschaften sowie Einkäufe in verpackungsfreien Läden dazu. Das heißt, es ist im Grunde alles, was die Einstellung der Person zum Ausdruck bringt, dass es ihr nicht egal ist, wohin wir uns als Land, als Planet sowie als Gemeinschaft entwickeln.
Josef Maximilian Petzval war Mathematiker, Physiker und ein über die Landesgrenzen hinaus bekannter Erfinder. Er wurde am 6. Januar 1807 in der slowakischen Gemeinde Spišská Bela geboren und gilt auch als Begründer der modernen Optik. Schon 1840 konstruierte er ein Objektiv, das in der damaligen Welt der Fotografie bahnbrechend war. Mehr über Josef Maximilian Petzval erfahren Sie nun von Kerstin Plaschke-Jakubik.
Sein Wissen eignete er sich an der Universität in Pest an, wo er nach dem Abschluss seines Studiums auch für einige Zeit tätig war. Noch als Student benötigte er praktische Erfahrungen und arbeitete deshalb im Dienste der Stadt.
Er begann dort als Landvermesser, denn das hatte er ja studiert. Im Rahmen seiner Tätigkeit berechnete er die Kanalisation der Donau zwischen Buda und Pest. Bei starken Niederschlägen führte die Donau nämlich sehr oft Hochwasser und es kam zu Überschwemmungen. Aus diesem Grund berechnete Josef Maximilian Petzval diese Kanalisation, die bis heute in Betrieb ist. Daraufhin bot man ihm an der Universität in Pest die Stelle eines stellvertretenden Professors für Mathematik an.
Das erklärte Lucia Bielakova vom Josef Maximilian Petzval Museum in Spišská Bela. Dieses Museum im Geburtshaus von Petzval birgt nicht nur zahlreiche Informationen aus dem Leben des Wissenschaftlers, sondern zeigt auch die Entwicklung der fotografischen Optik und Technik von der Kamera Obscura bis zur ersten Fotografie. Der Überblick über die Geschichte der Kinematografie wird durch eine ganze Reihe von Aufnahme- und Projektionsgeräten ergänzt. Seit nunmehr 60 Jahren erfahren so die Besucher mehr über das Leben und die Arbeit ihres berühmten Landsmannes. Vor allem Schulklassen fanden hier zahlreiches Anschauungsmaterial für den Unterricht. Doch statt Feierlichkeiten zum Jubiläum wird das Museum nun geschlossen. Grund dafür sind Einsparungen öffentlicher Gelder. Die Einwohner der Gemeinde sind empört. Schließlich hat das Museum nur ein bescheidenes Budget und nur eine einzige Mitarbeiterin, Lucia Bielakova.
Ich arbeite hier seit 21 Jahren und habe alle Funktionen, von der Putzfrau über die Hausmeisterin, die Museumslektorin bis hin zur Verwalterin. Ich mache einfach alles.
Am vergangenen Freitag war sie allerdings zum letzten Mal in der Arbeit. Seit dem 23. November ist das Museum geschlossen, wie der Bürgermeister von Spišská Bela Peter Cibura erklärt.
Diese Information hat uns wirklich absolut überrascht, weil sie wirklich von einem Tag auf den anderen kam.
Wie die Museumsmitarbeiterin sagt, hätten daraufhin spontan mindestens 30 Leute aus umliegenden Orten wie Spišská Nová Ves, Levoča und Bardejov telefoniert, ob sie noch am gleichen Tag vorbeikommen können, um die Ausstellung zu besichtigen, bevor sie geschlossen wird. Das Slowakische Technische Museum, dem das Petzval-Museum organisatorisch untergeordnet ist, hat kein Geld mehr für seinen Betrieb. Bisher wurden dafür jährlich 32.000 Euro aufgebracht. Wie der stellvertretende Generaldirektor des Technischen Museums Košice, Jan Melich, erklärt,
wir haben die Grenze des Möglichen erreicht. Wir mussten selbst mehrere Mitarbeiter entlassen. Fast alle Aktivitäten unseres Museums sind davon betroffen.
Grund für die Sparmaßnahmen ist das von der Regierung beschlossene Sparpaket. Das verlangt, die Personalkosten im öffentlichen Sektor um 10% zu senken. Die Einwohner der Gemeinde Spišská Bela, aber auch viele Experten sowie die neu gegründete Museumsplattform zeigen aber in diesem Falle kein Verständnis für die Museumsschließung. Da hieß es unter anderem:
Ich weiß nicht, wen wir sonst ehren sollten, wenn nicht so einen wunderbaren Menschen, der dieses Land mit seinen bedeutsamen Erfindungen repräsentiert.
Und deshalb nimmt man diese Entscheidung von oben auch nicht so einfach hin, was auch der Bürgermeister der Gemeinde Peter Sibura bestätigt.
Aktuell laufen in dieser Angelegenheit intensive Verhandlungen, auch mit dem Slowakischen Technischen Museum. Unser Ziel ist es, dieses Museum so bald wie möglich wieder zu öffnen.
Eine mögliche Lösung wäre, wenn die Stadt selbst die Lohnkosten für die Museumsmitarbeiterin aufbringen könnte. Die Betriebskosten für das Museum werden nämlich auch weiterhin vom Slowakischen Technischen Museum übernommen.
Radio Slowakei International.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, derzeit führen wir eine Online-Umfrage durch, um von Ihnen mehr darüber zu erfahren, wie Sie uns technisch empfangen und inhaltlich wahrnehmen. Die Umfrageergebnisse werden in anonymisierter Form ausgewertet. Wir sammeln keine persönlichen Daten. Die Beantwortung der Fragen dauert circa 5 Minuten. Über Ihre Mithilfe würden wir uns freuen, denn wir wollen auch weiterhin für Sie die Slowakei in aller Welt bekannt machen. Bitte besuchen Sie hierfür unsere Webseite unter https://deri.rtvs.sk/projekte/umfrage. Vielen Dank.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war das heutige Programm von Radio Slowakei International. Abdul Ghani Arud am Mischpult und Rep Pavlovic am Mikrofon danken Ihnen, dass Sie mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
When the days are cold and nights are rainy here, I used to sing this song for you, my girl, my dear. 'Cause I know it's over soon. I know. When my path is dry, but I see your eyes still rainy. I'm just singing this song, even though you're not right near. 'Cause I know it's over soon. I know. I'm always watching wild birds in the sky. Then all you get closer as time goes by. But when the moon is full, this world is not fair. I'll always see yourself waving there. When the nights are long and our memories make me lonely, I'm still hugging my pillow tight as I did with you. But I know it's over soon. I know. I'm always watching wild birds in the sky. Lay low, you know I see you shining. I used to sing this simple song about my love for you. 'Cause I know it's over soon. I know.